Und bevor ich nochmals beten will für die Predigt, lese ich den Predigttext vor. Der steht im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 4, Abvers 1. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, Gott zu gefallen, was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Niemand gehe zu weit und übervorteile seinen Bruder im Handel. Moderner gesagt, und betrüge seinen Bruder im Handel. Denn der Herr ist ein Richter über das alles, wie wir auch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Von der brüderlichen Liebe ist es aber nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Und setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt und dass eure Schaft mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Ja, Herr, jetzt bitten wir dich, öffne uns die Ohren, dass wir hören, wie Jünger hören, und gib, dass dein Wort in unserem Herzen auf guten Boden fällt, dass es aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Der erste Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, die Stadt gibt es ja heute noch in Griechenland, ist ein Brief, den Paulus kurz nach der Gründung der Gemeinde geschrieben hat. Hier geht es also nicht um Christen, die schon 20, 30, 40 oder sogar 50 Jahre im Glauben stehen, sondern hier geht es um Christen, die ganz am Anfang sind. Und einige von diesen Christen, wenn nicht sogar die Mehrzahl, kommen vielleicht aus ganz turbulenten Verhältnissen. Thessaloniki ist ja heute noch eine Hafenstadt, auch damals schon. Und in den Hafenstädten, da war was los. Sowohl auf dem religiösen Sektor, als auch auf dem, was wir heute den Unterhaltungssektor nennen. Und so ist es doch interessant, was Paulus diesen jungen, also im Glauben jungen Christen schreibt. Er schreibt über Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist übrigens ein Schlüsselthema der ganzen Bibel. Und bei Paulus spielt das eine ganz wichtige Rolle. Er fängt seinen Brief an, dass er für die Gemeinde dankt. Für euer Werk im Glauben, für eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Und die Hoffnung ist die Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, wie es in Kapitel 1, Vers 3 steht. Und nun entfaltet er Glaube, Hoffnung, Liebe in diesem Thessalonischer Brief. Und dann ist er im Kapitel 4 beim Dienst angekommen. Wir könnten auch sagen, beim Werk im Glauben und bei der Arbeit in der Liebe. Ich sage gleich nochmal was dazu. Und das ist überschrieben, zumindest hier in meiner Bibel, Ermahnung zur Heiligung. Hier heißt es, wir sollen leben, Gott zu gefallen. Kapitel 4, Vers 1. Und das ist schon mal was ganz Wichtiges, denn von Natur aus neigen wir eher dazu, zu leben, um anderen Menschen zu gefallen. Irgendwie möchte man ja doch gesehen werden, aber möglichst von der positiven Seite gesehen werden. Man möchte, dass die Leute das gut finden, was man macht. Ist ja auch nichts Schlechtes dabei. Aber Paulus ging es in erster Linie darum, dass wir ein Leben führen, Gott zu gefallen. Das ist das Wichtigste, was Gott dazu sagt. Es gab früher kleine Armbändchen, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Da stand drauf WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und das war so eine Frage, die man sich in allen möglichen Situationen stellen kann. Und das ist genau das, was Paulus hier meint, dass wir überlegen, was würde Jesus in einer bestimmten Situation tun. Und dann entfaltet er das Thema Heiligung. Das ist, Vers 3, der Wille Gottes, eure Heiligung. Heiligung ist für viele Christen ein Stolperthema. Das habe ich schon ganz oft erlebt, gehört, in Gesprächen mitbekommen, dass Christen irgendwie die Meinung sind, Vergebung der Sünden, wenn ich zum Glauben komme, meine Sünden bekenne, dann ist die Vergebung der Sünden umsonst. Das kriege ich geschenkt. Und dann Heiligung, das ist irgendwie so im Nachhinein die Vorstellung, dass man dieses Geschenk doch irgendwie noch im Nachhinein doch noch zu verdienen hat. Dass man im Nachhinein doch noch irgendwie etwas tun muss, um sich dieses Verdienstes auch würdig zu erweisen. Vielleicht liegt es daran, dass viele Menschen keine Geschenke annehmen. Aber wenn ich so denke, dass Heiligung eigentlich so etwas ist, wie im Nachhinein das Geschenk doch noch verdienen, dann wird Heiligung oder kann Heiligung zu einer Qual werden. Und leider habe ich solche Christen kennengelernt und ich glaube auch keiner von uns ist ganz frei davon, dass wir dann denken, ach, eigentlich möchte ich doch dieses und jenes tun, das möchte ich so gerne, aber ich darf es ja nicht, weil es ja Sünde ist. Dann denkt man, ach, ich möchte es eigentlich doch, aber ich darf es nicht. Oder umgekehrt, ich soll irgendwas tun, soll meine Nachbarn lieben und kann es nicht. Das ist vielleicht sogar noch schlimmer, wenn ich irgendetwas tun soll, was ich gar nicht tun kann. Und dann wird es zur Qual, insbesondere dann, wenn man noch seine Augen aufmacht und sieht, dass der Herr XY oder die Frau XY lebt, wie er will. Kettenraucher, Flucher, hat neben seiner Ehefrau vielleicht noch andere Beziehungen und ist gesund, immer gut gelaunt und es klappt alles. Und man selbst müht sich doch so ab, man quält sich doch so ab, den Willen Gottes zu tun und vielleicht wird man dann sogar noch krank und nichts klappt. Und dann kommt aus der Heiligung große Trauer, dann erfährt man Christen mit finsteren Mienen oder wie es jemand mal sagte, frohe Botschaft, traurige Zuhörer. Aber wenn wir in die Bibel hineingehen, werden wir feststellen, dass Heiligung etwas völlig anderes ist, als irgendwelche Dinge, die ich eigentlich tun möchte, nicht tun zu dürfen und irgendwelche Sachen tun zu müssen, die ich gar nicht will oder gar nicht tun kann. Sondern, und jetzt, wenn jetzt jemand was zum Mitschreiben hat und alles vergisst, dann das bitte mitschreiben. Heiligung ist nicht etwas, was wir im Nachhinein für Gott tun, um uns unsere Vergebung noch irgendwie zu verdienen, sondern Heiligung ist genau wie die Vergebung der Sünden ein Werk Gottes, ich kann sogar sagen, ein Werk des Heiligen Geistes in und durch uns. Das ist übrigens einer der Kernpunkte der Lehre der Kirche des Nazareners, die Heiligung. Und es freut mich immer sehr zu lesen, der Pastor Danke hat mir vor 2 Wochen anlässlich dieser Predigt noch ein Buch gegeben. Und es hat mich so gefreut, dass in diesem Buch von unserer Kirche, ist das herausgegeben, genau das so betont wurde. Heiligung ist ein Werk des Heiligen Geistes, das Gott in und durch uns tut. Und das ist doch etwas ganz Wunderbares. Ich meine sogar, das ist was sehr Befreiendes. Dann fällt dieser ganze Krampf ab, dann fällt dieses ganze Unwohlsein ab, dass man den Eindruck hat, man verpasst was, wenn man Christ ist. Und es ist etwas unheimlich Befreiendes. Ich bekam kürzlich ein anderes Buch in die Hand. Da waren, ich sage mal in Anführungszeichen, Zeugnisse von jungen Leuten, so um die 30, warum sie sich vom Glauben abgewandt haben. Das heißt heute nicht mehr vom Glauben abgefallen, heute heißt es ein bisschen vornehmer entkehrt. Wir sprechen von Bekehrung, die nennen das Entkehrung. Aber ich sage, wenn du auf dem Essig was anderes draufschreibst, ist immer noch derselbe Essig drin. Die sind vom Glauben abgekommen. Und das Traurige in dem Buch ist erstmal, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Gut, sie können ja auch wieder zurück. Aber das Traurige ist, dass die offenbar vom Glauben abgekommen sind, weil man ihnen Sachen erzählt hat, die überhaupt nicht in der Bibel stehen. Und da kommt immer wieder dieses Thema Gesetzlichkeit. Druck, Heuchelei, Krampf, Quälerei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei so manchen von diesen Zeugnissen hätte ich gedacht, gut, dass der sich entkehrt hat, denn an den Jesus, an den der geglaubt hat, glaube ich auch nicht. An einen, der uns immer eine auf den Deckel gibt. Ich glaube an Jesus, wie die Bibel ihn uns beschreibt, der uns freisetzt, der uns unsere Füße, wie es im Psalm heißt, auf weiten Raum stellt. Er wirkt die Werke, die ihm gefallen, in uns. Es heißt mal, wir sind sein gutes Werk. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Das heißt, die guten Werke, die wir tun sollen, sind von ihm vorbereitet. Und was unsere Aufgabe ist, ist einfach nur zu beten, Herr, öffne mir die Augen, was diese Werke sind, und dann gib mir den Mut, das auch zu tun. Das ist dann natürlich unser Part. Mehr nicht. Und das langt. Ich will das nur an einem Beispiel illustrieren. Mose war 40 Jahre alt und voller Kraft. Und dann sieht er, wie ein ägyptischer Aufseher einen seiner Landsleute, einen Hebräer, misshandelt. Und dann geht er hin, und ich bin sicher, er hat sich im Auftrage Gottes gesehen, und schlägt ihn tot. Das kommt sofort raus, er muss fliehen. Und dann muss er 40 Jahre Vieh hüten, bis er dann als 80-Jähriger am brennenden Dornbusch den Auftrag Gottes erhält. Aber nicht nur rette mal einen von meinem Volk, sondern führe mein Volk aus der Knechtschaft. Und dann ging das ganz anders. Das heißt nicht, dass Mose da nichts mehr gemacht hat und die Hände in den Schoß, im Gegenteil, da ging es ja erst los. Aber der Herr war mit ihm und Gott hatte dieses Werk vorbereitet. Und so ist es auch hier, wenn wir sehen, was Paulus hier der Gemeinde in Thessalonich schreibt. Er sagt hier, die Heiden in Vers 5, wissen von Gott nichts. Und sie führen ein Gott nicht wohlgefälliges Leben. Ist das schön? Nein, wird Paulus sagen, das ist furchtbar. Sie sind lustgetrieben. Ich sage gleich noch was zu den einzelnen Punkten. Lustgetrieben. Und ich habe noch keinen Menschen gesehen, der glücklich ist, wenn er von seiner Gier getrieben wird. Sie sind geldgierig. Ich kenne viele Menschen, die aus Angst um ihr Geld nachts nicht mehr schlafen. Dann erzähl mir mal einer, dass das schön ist. Es gibt Leute, die sind lieblos. Habt ihr schon mal einen glücklichen Menschen gesehen, der lieblos ist? Und dann der Wunsch, Geld ohne Arbeit zu verdienen, das ist ja auch nichts Antikes, das ist ja auch heute noch weit verbreitet. In der Gemeinde soll es anders sein. In der Gemeinde, ich habe es mal so gesagt, wenn wir diesem Zeitgeist folgen, wie es damals ja auch einen Zeitgeist gab, dann leben wir im Heute, jetzt. Aber wenn wir in der Heiligung leben, manche denken, dann leben wir im Gestern, dass wir irgendwelche Dinge aus dem 19. Jahrhundert kopieren. Das können wir gar nicht. Paulus sagt, wenn wir in der Heiligung leben, leben wir im Morgen. Nämlich in der Hoffnung, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich nehmen wird. Das ist unser Ziel. Und nun, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Jetzt könnte man eigentlich die Predigt schließen und alle würden sagen, ja, das stimmt. Aber jetzt wird Paulus konkret. Man kann ja immer allgemein über das Thema Heiligung reden, aber interessant wird es ja, wenn es konkret wird, wenn die Heiligung in unserem Alltag Wirklichkeit werden soll. Und Paulus nennt hier vier konkrete Lebensbereiche. Und lasst mich die einfach jetzt mal durchgehen. Vers 3 bis 5 geht es um das Thema Sexualität. Das ist ein Thema, das Paulus nicht ausklammert. Es ist ja vielen peinlich, darüber zu reden, heute vielleicht immer weniger. Aber Paulus hat dieses Thema ganz offen angesprochen, weil es ein so wichtiges Thema ist. Heute aber in der damaligen Zeit genauso. Thessaloniki war eine Hafenstadt, da gab es viele Bordelle oder sonstige Möglichkeiten, sich auf diesem Gebiet zu tummeln. Er sagt, dass ihr meidet die Unzucht. Und Unzucht, steckt übrigens unser Wort Pornografie dahinter im Griechischen, ist dasselbe Wort. Ich habe mal ein Lexikon nachgeguckt, diese Wortbedeutung im Urtext meint eine sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Von Mann und Frau muss man ja heute auch dazu sagen, also eine Betätigung außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das nennt die Bibel Unzucht. Ich meine, das ging schon gegen den Zeitgeist und einige, vielleicht sitzen auch welche hier, die denken, naja, jetzt sehen wir ja doch, dass die Christen so verklemmt sind. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn der Unterschied? Unzucht, Paulus sagt, es ist die gierige Lust der Heiden. Und die gierige Lust, das ist, wenn man es mal anders übersetzt oder etwas ausführt, ein Schrei nach Liebe. Ich glaube, dass hinter diesen ganzen sexuellen Betätigungen, nennen wir es mal Gang ins Bordell oder Ehebruch oder was weiß ich, steckt Schrei nach Liebe, Nähe, Geborgenheit. Ich sah kürzlich einen Bericht von einer ehemaligen Prostituierten, die sagte, ich habe was ganz Merkwürdiges zu erzählen. Zu mir sind viele Männer gekommen, die wollten gar keinen Sex, die wollten mit mir reden. Das waren sie natürlich an der falschen Stelle. Aber es war die Sucht nach Geborgenheit, Nähe, Liebe. So, und was gibt die Sünde? Gibt sie Liebe, Geborgenheit, Nähe? Genau das Gegenteil. Einsamkeit, Unruhe und Traurigkeit. Das ist das, was die Sünde gibt. Ein Ausleger sagt mal, die Sünde verspricht dir Dinge, die sie dir nicht geben kann. Nähe, Liebe, Geborgenheit. Und dann gibt sie dir Dinge, die du nicht willst. Traurigkeit, innere Leere, Unruhe. Und ich glaube, Gott will, dass wir glücklich sind. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass Gott uns hier nicht diese Gebote gibt, um uns einzuengen. Oder weil er möchte, dass wir irgendwas, was Spaß macht, nicht tun. Sondern er möchte, dass wir Dinge, die uns nach unten ziehen, die uns kaputt machen, dass wir die lassen. Und so ist Heiligung nichts anderes als in der Nähe Gottes leben. So einfach ist das. Und wenn wir in der Nähe Gottes leben, dann kommt Freude, Glück, Nähe, Liebe. Es heißt mal, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht Paulus zu einem weiteren Thema über. Das ist der Umgang mit Finanzen. Jetzt sagt mal einer, Paulus wäre nicht konkret. Es heißt hier niemand über Vorteile, das heißt, niemand betrüge seinen Bruder im Handel. Wir hätten keine Finanzkrisen, wenn dieses Prinzip beherzigt würde. Also, das fängt an bei Kleinigkeiten, je nachdem, wie viel uns gegeben ist. Bei mir fängt das an bei der Steuererklärung. Wer hat nicht von euch schon mal die Versuchung zumindest gespürt, aus dem Schlafzimmer ein Arbeitszimmer zu machen? 16 Quadratmeter, wunderschön. Aber Paulus sagt, mach in diesen Dingen Richtigkeit. Und wenn es wenig ist, dann ist es wenig. Und wenn du über viel gesetzt bist, dann ist es über viel. Und ich glaube, dass Paulus es hier ernst meint. Ich finde es sehr interessant hier in der Bibel, dass Paulus zweimal auf das Gericht Gottes in diesem Zusammenhang zu sprechen kommt. Weil vielleicht einige denken, naja, Geld, das ist ja nicht so wichtig. Und ob da mal das Schlafzimmer, das Arbeitszimmer ist, was hat das mit Heiligung zu tun? Paulus sagt, wer das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gottes Heiligen Geist. Im Galaterbrief sagt er, er betrübt den Heiligen Geist. Und manche Christen sind traurig und wissen gar nicht, warum. Und vielleicht hat es hier eine Ursache, dass wir in finanziellen Dingen keine Richtigkeit machen, dass wir betrügen. Und wenn es das Finanzamt ist, ein Finanzbeamter sagte mir mal, du brauchst dem Staat nichts schenken, aber stehlen sollst du ihm auch nichts. Übrigens setzt Paulus im 1. Korintherbrief noch eins drauf. Da sind nämlich Christen vor Gericht gezogen. Da ging es auch um Betrugssachen. Offenbar, das war ja Korinth, auch eine Handelsstadt. Es waren offenbar auch Händler in der Gemeinde. Und dann sagt Paulus den Satz, und den muss man sich einmal ganz in aller Ruhe durchlesen. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Lasst euch doch lieber betrügen, als dass ihr betrügt. Ich habe schon so viele Familien erlebt, die zerbrochen sind. Auch Gemeinden, die zerbrochen sind aufgrund von Erbschaften und Geld. Paulus sagt, lasst dich lieber betrügen, als dass eine Familie oder vielleicht sogar eine Gemeinde darüber kaputt geht. Luther schreibt, Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun. Dann in Vers 9 schreibt Paulus von Bruderliebe. Und er sagt, das ist bei euch da, es kann immer noch mehr werden, da hast du nie genug. Und das haben wir ja vorhin auch gehört, dass es hier ist, dass Briefe geschrieben werden, dass man Unterstützung gibt, wo es nötig ist, dass man füreinander betet. Das ist praktische Geschwisterliebe. Es geht nicht um Gefühle, dass wir uns alle sympathisch finden, sondern es geht um ganz praktische Dinge. Ich habe es ja am Anfang gelesen. Paulus schreibt, wir danken für eure Arbeit in der Liebe. Und wer bringt mit Liebe Arbeit zusammen? Arbeit ist etwas ganz Handfestes, das getan wird. Und das letzte Thema, was Paulus hier anspricht, ist Fleiß. Ich weiß, es gibt Menschen, die wollen gerne arbeiten und können es nicht, aber um die geht es hier gar nicht. Es geht um Menschen, die arbeiten können, es aber nicht wollen. Und das muss bei den Thessalonischern irgendwie ein Thema gewesen sein, denn im zweiten Brief an die Thessalonicher kommt dasselbe Thema wieder. Ich stelle mir das so vor, dass einige denken, ja, Jesus kommt ja bald, also setzen wir uns schon mal zur Ruhe und in der Gemeinde gibt es ja auch immer so ein gutes Abendessen, die Liebesmähler, naja, und da kommen wir schon ganz gut über die Runden. Und dann sagt Paulus, nein, Arbeit, schafft das eure mit euren eigenen Händen. Arbeitet, wenn ihr könnt. Und übrigens für dieses Thema Arbeit sofort wieder im Kreis zu Punkt 1. Ich musste denken, David ist ja auch mal in Unzucht gefallen. Es wird sogar in der Bibel überliefert mit Bathseba, das war eine verheiratete Frau. Der hat einen Ehebruch mit ihr begangen und dann als König noch in seiner Autorität den Ehemann beseitigen lassen. Wir könnten sagen, er hat einen Auftragsmord gegeben. Und wisst ihr, wann diese Sünde passiert ist? Die ist nicht passiert, als der David in Arbeit war, sondern als er offenbar in Langeweile auf seinem Dach spazieren ging und die Blicke schweifen ließ. So, also diese vier Dinge, Sexualität, Umgang mit Finanzen, Bruderliebe und Fleiß. Jetzt können wir, und das lasst mich die Predigt damit schließen, fragen, warum nennt Paulus denn ausgerechnet diese vier Dinge? Der hätte doch auch ganz andere Sachen nennen können. Ich habe darüber nachgedacht, warum Paulus ausgerechnet diese vier Dinge nennt. Ich glaube, ich habe auch die Antwort. Sie ist ganz einfach. Paulus nennt diese Dinge, weil sie in dieser Gemeinde damals dran waren. Paulus wusste, was in den Gemeinden los ist. Und er schreibt denen nicht irgendwas, sondern er schreibt denen genau das, was in ihrer Gemeinde dran ist. Sexualität war dran. Ich sagte, Thessaloniki war eine Hafenstadt mit großer Freizügigkeit. Die Griechen hatten große Freiheiten, was dieses Thema anging. Thessaloniki war Handelsstadt. Es waren bestimmt Händler und Leute mit viel Geld in der Gemeinde. Der Zusammenhalt in den Großstädten war gefährdet, was wir heute die Vereinzelung und Vereinsamung nennen. Darum schreibt Paulus diese Liebe untereinander, den Zusammenhalt. Und Faulheit, wie gesagt, bei den Korinthern offenbar ein Spezialthema. So, und jetzt etwas ganz Wichtiges. und hört noch mal den letzten Minuten noch gut hin. Es kann sein, dass jetzt jemand hier sitzt oder vielleicht sogar fast alle hier sitzen, die sagen, nö, diese Themen habe ich jetzt gar nichts zu tun. Ich lebe treu in meiner Ehe, habe keinen Ehebruch und in Bordelle gehe ich auch nicht. Finanziell mache ich alles nach bestem Wissen und Gewissen. Bruderliebe, gut, die kann immer noch wachsen, sagt ja Paulus, sie kann immer noch vollkommener werden, aber sie ist da. Und ich glaube, Fleiß müssen wir uns Deutschen auch nicht geradezu rufen. Wir sind ja geradezu weltweit bekannt, dass wir fleißig sind und arbeiten. Aber es könnte sein, dass du sagst, keins von diesen Themen, was damals dran war, ist jetzt bei mir dran. Aber vielleicht legt der Heilige Geist schon lange seinen Finger an ein anderes Thema. Und ich glaube, wer jetzt angesprochen ist, der weiß auch genau, welches Thema das ist. Vielleicht ist es dein Jähzorn, mit der du deine Umwelt schon lange tyrannisierst. Und Gott sagt, das ist der Punkt. Du nennst es heiligen Zorn, ich nenne es Sünde. Oder vielleicht ist es Verleumdung. Wie viele Christen sind schon aus Gemeindevorständen ausgeschlossen worden, weil sie Ehebruch begangen haben, zu Recht meiner Ansicht nach. Aber ich habe noch keinen getroffen, der ausgeschlossen wurde, weil er Unwahrheiten hinter dem Rücken eines anderen verbreitet hat oder Klatschsucht, schlechtes Reden hinter dem Rücken von anderen. Das ist ein großes Thema bei vielen. Vielleicht ist es auch Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viel Heiligen Geist hindert, in unserem Leben zu wirken. Dass da Bitterkeit ist gegen bestimmte Menschen. Und ich glaube, wenn das so der Fall ist, dann zeigt Gott dir auch jetzt ganz genau, welche Person oder Personen das sind. Und dann gibt es nur eine Lösung. Eine andere kenne ich nicht. Und diese Lösung heißt, sprich Vergebung aus im Namen Jesu. Und sage nicht, ich will dem vergeben, sondern ich vergebe dem. Ich hatte das einmal erlebt, da hat sich Bitterkeit in meinem Herzen eingenistet gegen einen Prüfer, der mich meiner Ansicht nach sehr ungerecht geprüft und behandelt hat. Und ich habe gemerkt, dieses Thema, das nimmt mich immer mehr gefangen. Und dann wächst eine Wurzel der Bitterkeit im Herzen auf. Die Freude geht weg, der Friede ist verloren. Und man beschäftigt sich nur noch mit Rachegedanken gegenüber dieser einen Person, die das vielleicht schon längst vergessen hat. Und dann bin ich damals zu einem alten Seelsorger und der sagte zu mir, wir beten jetzt im Namen Jesu und sag nicht, ich will dem vergeben, sondern ich vergebe dieser Person. Und dann habe ich das gemacht, habe auch meine Sünden bekannt, dass ich so lange festgehalten habe an diesem Groll. Und nach diesem Gebet ist erstmal gar nichts passiert, aber ich merkte auf einmal Tage und Wochen später, wie dieser Groll, diese Rachegedanken, dieser Hass immer weniger wurde. Und heute, ist ja schon einige Jahre her, kann ich ganz ruhig darüber berichten. Vielleicht ist das ein Thema, das in deinem Leben dran ist. Denn eines steht auch im Römer Kapitel 6, was vorhin gelesen. Christen müssen nicht sündigen. Wir sind nicht unter dem Zwang, sündigen zu müssen. Sünde ist vielmehr eine Sklaverei, aus der uns Christus freigekauft hat. Und dieser alte Herr, der uns immer wieder zurückpeitschen will zu seiner Truppe, hat uns gar nichts mehr zu sagen. Aber leider lassen wir uns immer wieder mal ins Boxhorn jagen und gehen doch rüber. Und dann dürfen wir wieder zu unserem wahren Herrn rübergehen, zu Jesus Christus, der uns vollständigen Sieg über die Sünde gibt. Und dann haben wir frohe Botschaft und auch fröhliche Hörer. Und ich möchte schließen mit den Versen aus Kapitel 5, 21. Prüft alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Amen.